Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Auf Social Media wird ja immer erzählt, dass Volumen und Protein ganz, ganz wichtig sind für die Sättigung. Und gefühlt wird es so kommuniziert, dass gar nichts anderes irgendwie eine Auswirkung hat. Ja, also man soll extrem voluminös essen und man muss immer Protein zu sich nehmen. Und komischerweise funktioniert das für viele trotzdem nicht. Das heißt, viele erreichen damit trotzdem irgendwie nicht die Sättigung, die sie sich wünschen. Und deshalb werden wir in der heutigen Folge darüber sprechen, was denn die Wissenschaft dazu sagt, besonders in Bezug auf Volumen. Ja, also ob Volumen wirklich so sättigend ist. Und ganz, ganz wichtig, wir werden dann auch im Coaching-Corner herausfiltern, welche Faktoren wirklich wichtig sind für die Sättigung, ob das vielleicht doch mehr ist, kleiner Spoiler, als nur Volumen. Und dann wirst du am Ende der Folge wissen, wie du jede Mahlzeit für maximale Sättigung manipulieren kannst. Ich habe jetzt hier gerade in meiner Podcast-Outline zwei Screenshots, in denen ich mal bei Instagram in den Reels nach Kalorien und nach Heißhunger gesucht habe. Und dann sieht man sofort ein paar Rezepte, wo hier jetzt schon steht, irgendwie 150 Kalorien, das ist so eine große Glasschüssel, und hier der nächste ist irgendwie ein Salat, irgendwelche Kalorienvergleiche, die gemacht werden. Also das ist mittlerweile so ein richtiger Low-Calorie-Hype, in dem versucht wird zu suggerieren, dass für die Sättigung das unbedingt notwendig ist, dass es extrem voluminös ist. Und wir haben uns dazu auch in zwei Podcast-Folgen, Folge 193 und 183, schon mal angeschaut, welche Auswirkungen Volumen wirklich auf die Sättigung hat. Und was wir jetzt heute machen ist, wir schauen uns diese Studie, die wir damals schon angeschaut haben, ganz kurz jetzt nochmal an und dann gehen wir in eine Folgestudie, in der das Ganze nochmal deutlich besser beleuchtet wurde. Und ich verspreche euch, das wird ultra spannend, weil das ganz, ganz konkrete Beispiele auch sind in Bezug auf Mahlzeiten, wie groß die sind, was für ein Kaloriengehalt die haben. Also ihr könnt wirklich ganz, ganz, ganz viel aus der Folge für euren Alltag mitnehmen. Und was man in dieser ersten Studie eben gemacht hat, ist, man hat versucht herauszufinden oder ein Modell zu kreieren, mit dem man voraussagen kann, ab welchem Punkt Volumen der Hauptfaktor ist für die Sättigungssignale und ab wann Kalorien. Um das mal kurz zu erklären, ihr habt ja sicherlich schon mal irgendwie einen Nachtisch gegessen, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, der extrem kaloriendicht ist, ja, der einfach so richtig reichhaltig ist und ihr konntet den nicht ganz aufessen. So, das beste Beispiel, finde ich, was man dafür immer bringen kann, ist so ein Cheesecake von der Cheesecake Factory aus den USA. Alle, die da schon mal waren und den gegessen haben, und die haben dann meistens so 1500 Kalorien pro Stück, also extrem viel. Man schafft diesen Kuchen fast nicht aufzuessen, besonders nicht als Nachtisch, selbst wenn man davor nicht so viel gegessen hat, ja, also keine Riesenmahlzeit hatte dort, wobei fast alle Mahlzeiten da groß sind, aber egal, ob man diesen Cheesecake als Nachtisch isst oder einfach so isoliert als einzige Mahlzeit sozusagen, man schafft den fast nicht aufzuessen, obwohl der extrem wenig Volumen hat. Und das ist tatsächlich was wir auch in der wissenschaftlichen Literatur sehen. Es gibt einen Punkt, ab dem auch die Kalorien das Signal ans Gehirn senden, hey, jetzt habe ich genug Kalorien zu mir genommen, hör mal auf zu essen. Ja, also es ist nicht nur so, dass der Körper über Volumen, so wie es auf Social Media oft kommuniziert wird, feststellt, hey, jetzt bin ich satt, sondern auch Kalorien liefern diese Signale. Ja, und deshalb kann ich schon mal vorwegnehmen, ist Volumen nicht die einzige Lösung, weil ihr könnt auch was extrem kaloriendichtes essen und das hält euch auch satt, ja, und das macht euch auch satt. Also so funktioniert das nicht, dass nur Volumen relevant ist. Aber es gibt schon einen Punkt, ja, ab dem Volumen dann einsetzt und das kann natürlich dann auch helfen, wenn man zum Beispiel die Kalorienzufuhr managen möchte, sei es jetzt, man möchte Gewicht halten oder man möchte Fett verlieren, dann möchte man ja nicht so viele Kalorien konsumieren und trotzdem satt werden. Und diesen Punkt gibt es. Und in der Studie hat man eben diesen Threshold, also diesen Punkt ungefähr bei 1,75 Kalorien herausgefunden. Es ist aber eher so ein Spektrum. Also in der Studie wird damit argumentiert, dass der Punkt irgendwo so zwischen 1,25 Kalorien pro Gramm und 2,25 Kalorien pro Gramm, das hätte ich gerade noch dazu sagen müssen, ist. Ja, das heißt, wenn eine Mahlzeit diesen Kalorienwert hat, das heißt, wenn die zum Beispiel 500 Gramm wiegt, ja, und da nur 2 Kalorien pro Gramm hat, ja, dann wäre die Sättigung eben über das Volumen gesteuert. Ja, und wenn das halt mehr ist, wenn das so über 2,25 Kalorien pro Gramm ist, dann ist dieser Punkt, wo irgendwann die Kalorien das dominierende Signal sind. Und man kann sich ziemlich sicher sein, laut der Studie, dass so alles unter 1,25 Kalorien pro Gramm, ja, dass dann da Volumen das dominante Signal sendet. Das hilft uns jetzt aber noch nicht so viel für die Praxis, ja, weil es ist so eine grobe Einschätzung, aber damit kann man meiner Meinung nach jetzt auch noch nicht so viel anfangen. Und es war auch ganz wichtig, dass diese Hypothese getestet wird, ja, also diese Schwellenwerte, ab wann denn eine Mahlzeit über die Kalorien das Signal sendet oder das Gehirn eben das Signal empfängt, okay, ich bin jetzt satt im Endeffekt. Und ab wann Volumen das dominante Signal ist. Und jetzt schauen wir uns eben die neue Studie an, in der man sich das ein bisschen genauer und auch mit konkreteren Mahlzeiten angeschaut hat. In dieser neuen Studie hat man eben versucht, dieses alte Modell aufzugreifen und es einfach ein bisschen besser zu machen, beziehungsweise sinnvollere Experimente zu machen. Und wir schauen uns beide Experimente an, weil beide für den Alltag auch meiner Meinung nach sehr, sehr aussagekräftig sind. In Experiment 1, da hat man sich eben gängige Mahlzeiten angeschaut und hat den Fokus auf die Kalorienaufnahme pro Mahlzeit beobachtet. Ja, und wir schauen uns das gleich an, was das konkret bedeutet. Und in Experiment 2, da hat man den Kaloriengehalt der Mahlzeiten manipuliert und das Ziel war, dass man trotzdem keine sensorischen Unterschiede zwischen den Mahlzeiten hat und dann herausfindet, wie das sich auf die Kalorienzufuhr des restlichen Tages auswirkt. Das heißt, man hat Mahlzeiten genommen, hat versucht, die nicht wirklich unterschiedlich hinzubekommen von der sensorischen Qualität. Das heißt, dass das Essgefühl kaum unterschiedlich ist, aber dass man den Kaloriengehalt manipuliert. Um dann herauszufinden, konsumieren wir wirklich weniger Kalorien, wenn wir den Kaloriengehalt einer Mahlzeit drücken. Oder gleicht sich das irgendwie wieder aus? Weil das wäre ja ein starkes Argument gegen das Thema Volumen. Und das ist so ein bisschen, was ihr euch jetzt in der Praxis vorstellen könnt. Bringt es mir überhaupt was, wenn ich irgendwie einen Salat esse, der zwar ultra viel Volumen hat, aber kaum Kalorien, sättigt der mich überhaupt so, dass ich tatsächlich am Ende des Tages weniger Kalorien konsumiere, besonders dann, wenn ich auch meine Kalorienzufuhr gar nicht bewusst einschränke, weil das ist das Spannende, was man in Experiment 2 gemacht hat, dass man eben so eine Art Libitum-Zufuhr gemacht hat, dass man gesagt hat, hey, esst so viel, wie ihr wollt, bis ihr satt seid. Weil nur dann können wir auch wirklich diesen Faktor rausisolieren, diesen Faktor ist Volumen wirklich sättigend. Und wir schauen uns jetzt erstmal Experiment 1 an, da hat man Folgendes gemacht, man hat Mittagessen und Nachtisch konsumiert und das Mittagessen war im Endeffekt ein Sandwich und ein Glas Wasser. Alle drei Optionen, weil es gab dann später drei Optionen, was für einen Nachtisch man bekommen hat, haben das gleiche Sandwich bekommen. Man konnte auswählen, ob man das mit Huhn, Bacon und Salat wollte oder Tomate, Käse und Salat. Da ging es darum, dass man keine Restriktion schafft und einfach so persönliche Präferenzen berücksichtigt, weil das kann sich natürlich auch auf den Konsum auswirken. Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Sandwich habe und ich bin gar kein Fan von irgendwie Huhn oder Bacon, dann werde ich natürlich weniger von dem Sandwich essen, nicht weil es mich besser sättigt, sondern weil ich einfach keine Lust drauf habe. Und das hat man sehr geschickt, finde ich, mit diesem Design kontrolliert. Die hatten beide einen ähnlichen gleichen Kaloriengehalt, einen ähnlichen Makronährstoffgehalt. Das eine hatte zwar ein bisschen mehr Protein, aber das war kaum ein großer Unterschied. Beide hatten ungefähr 190 Gramm pro Portion, sodass man hier die gleiche Grundlage hatte. Und dann gab es eben noch einen Nachtisch zum Konsumieren und das waren eben verschiedene Varianten. Da hatte die Option 1 eine Kaloriendichte von 1,2 Kalorien pro Gramm. Das war ein Vanillejoghurt, also der hatte 118 Kalorien auf 100 Gramm. Dann gab es die zweite Variante mit 1,9 Kalorien pro Gramm. Das war eine Vanille-Eiscreme. Die hatte 186 Kalorien pro 100 Gramm, also eben diese 1,9 Kalorien pro Gramm. Und dann gab es eine dritte, noch kalorienreichere Version. Das war ein Vanille-Cheesecake. Und der hatte 3,5 Kalorien pro Gramm, also 350 Kalorien pro 100 Gramm. Ja, also einmal Vanillejoghurt, 118 Kalorien pro 100 Gramm, die Eiscreme 186 Kalorien pro 100 Gramm und der Cheesecake, der hatte 350 Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt, wir haben hier eben unterschiedliche Kaloriendichten. Genau das, was wir ja testen wollen. Wir wollen herausfinden, ist wirklich Volumen so relevant? Ja, also das Ziel im Endeffekt der Forscher war herauszufinden, wie viel Kalorien und wie viel Gramm werden von diesen Nachtischen jeweils konsumiert, nachdem ich das gleiche Sandwich davor hatte? Und dann kann ich natürlich herausfinden, ob ich wirklich insgesamt weniger Kalorien konsumiert habe oder ob ich vielleicht von dem Vanillejoghurt einfach nur deutlich mehr esse, sodass ich im Endeffekt die gleiche Kalorienzufuhr habe wie vielleicht bei dem Cheesecake, weil ich von dem einfach, weil der so kaloriendicht ist, weniger esse. Das war das Ziel von Experiment 1. Also finde ich genial, weil das einfach extrem aussagekräftig für die Praxis ist. Und da hat man eben Folgendes beobachtet, dass beim Nachtisch tatsächlich unterschiedliche Mengen konsumiert wurden. Das heißt, in Option 1, also dem kalorienärmsten Nachtisch, da wurden 157 Gramm konsumiert, also die meisten. Ja, also es wurden die meisten Gramm in dieser Low-Calorie-Variante konsumiert. Aber es wurde in der Option 3 zwar nur 123 Gramm konsumiert im Vergleich zu diesen 157 Gramm in Version 1, also der kaloriendichteste Nachtisch, wurde weniger konsumiert, aber deutlich mehr Kalorien. Also da haben die 427 Kalorien konsumiert im Vergleich zu 186 bei dem kalorienarmen Nachtisch. Ja, also das ist ein extremer Unterschied. Was jetzt hier aber spannend war, dass Option 2, die ja so in der Mitte war, diese Vanille-Eiscreme, da wurden deutlich weniger konsumiert, da wurden 100 Gramm konsumiert und dann auch 186 Kalorien. Das heißt, es gab keinen Unterschied von Option 1 auf Option 2. Ja, das heißt, ob ich jetzt 1,2 Kalorien pro Gramm habe oder 1,9, das hat keinen Unterschied gemacht in der Kalorienzufuhr. Ja, es wurden zwar mehr Gramm konsumiert bei natürlich diesem kalorienarmen Nachtisch, ja, also bei dem Vanillejoghurt, aber dadurch, dass ich mehr Gramm konsumiert habe als bei der Eiscreme, komme ich auf den gleichen Kalorienwert. Und genau das ist das, was ich meine. Ja, die Frage ist wirklich, ist Volumen immer so sinnvoll, das extrem nach unten zu drücken, weil 1,2 Kalorien pro Gramm, das ist dann schon sehr, sehr tief, ja, und bringt es wirklich was, diesen letzten Schritt zu gehen? Und wie wir jetzt hier in diesem ersten Experiment sehen, sieht es nicht danach aus, ja, weil eben nur diese dritte kaloriendichte Variante, also dieser Vanille Cheesecake, dazu geführt hat, dass wir deutlich mehr Kalorien konsumieren. Und dann hat man logischerweise sich das Ganze noch angeschaut, wie wäre das, wenn ich das Lunch noch mit reinnehme in die Rechnung. Und klar, da kam das Gleiche dabei raus, weil das Lunch so die gleiche Größe hatte und alle ungefähr gleich konsumiert haben, weil das Lunch ja davor war. Das heißt, im Durchschnitt haben wir dann den gleichen Konsum. Und auch hier sieht man halt im Endeffekt, ich habe jetzt in der Option 3, wo ich den Cheesecake noch danach esse, habe ich 635 Kalorien Konsum und bei den anderen Varianten um die 400 Kalorien. Das heißt, es macht schon Sinn, was wir jetzt aus diesem ersten Experiment rausnehmen können, dass man die Kalorienzufuhr in so einem Nachtisch vielleicht ein bisschen nach unten drückt, gerade vielleicht, wenn man ins Defizit möchte, weil ich dann einfach ein bisschen weniger Kalorien konsumiere. Und jetzt schauen wir uns gleich Experiment 2 an, das nochmal deutlich spannender und auch für den Alltag viel, viel relevanter ist. Und das war auch meiner Meinung nach das spannendere Experiment, das wir uns jetzt anschauen. So in Experiment 2, da hat man, finde ich, was viel, viel Spannenderes gemacht. Und zwar hat man sich drei Optionen herausgenommen und hat eben, wie vorhin schon gesagt, gleiche Mahlzeiten gebaut, aber den Kalorienwert dieser Mahlzeiten verändert. Und das ist ja auch das, was viele im Alltag machen, was auch viele so Instagram-Rezepte sind oder was ich euch ja auch oft empfehle, hey, streckt doch mal eine Mahlzeit mit Gemüse. Macht nicht eine andere Mahlzeit raus, sondern wenn ihr irgendwie jetzt nur, vielleicht kein gutes Beispiel, eine Lasagne habt, macht irgendwie noch eine Schicht Gemüse rein. Nur um das jetzt irgendwie bildlich darzustellen oder irgendwie Spaghetti Bolognese, macht halt noch irgendwie Erbsen mit rein, so streckt den Kaloriengehalt. Und was Ähnliches haben die hier eben auch gemacht. Es gab ein Mittagessen, eine Snackbox und ein Abendessen. Und dann hat man geschaut und das Ziel der Forscher war eben herauszufinden, wie viel Gramm wurden konsumiert und wie viel Kalorien wurden konsumiert. Also wie im ersten Experiment. Und jetzt wird's richtig spannend, weil die das eben unterteilt haben in drei Kalorienwerte. Ja, es gab einmal Option 1, Option 2, Option 3. Option 1, da hatte eben das Mittagessen eine sehr niedrige Kaloriendichte. 1,1 Kalorien pro Gramm. Das heißt, hier hatte diese Mahlzeit 1075 Gramm und 1184 Kalorien. Das war das Mittagessen. Und das war im Endeffekt eine Chili Bowl mit Potato Fries. Ja, aber die wurden halt kalorienhaltig manipuliert, diese Potato Fries. Es war immer die gleiche Mahlzeit. Es war immer eine Chili Bowl mit Potato Fries. Aber die Art und Weise der Zubereitung dieser Potato Fries war halt immer eine andere. Das heißt, die hatten immer einen anderen Kaloriengehalt. Zum Beispiel in Option 1 hatten die hatten immer 670 Gramm, also war immer die gleiche Grammmenge, das war auch das Ziel des Experiments, hatten die in der ersten Option 710 Kalorien, in der zweiten Option 1145 Kalorien, in der dritten Option 2074 Kalorien. Ja, also fast das Dreifache von der ersten Version. Also nochmal die Kalorienwerte. Option 1 1,1 Kalorien pro Gramm, Option 2 1,7 Kalorien pro Gramm und Option 3 3 Kalorien pro Gramm. Ja, man hat das auch mit der Chili Bowl gemacht. Das heißt, die Chili Bowl wurde auch von Variante zu Variante, wurde die Kaloriendichte. Ihr könnt euch das so vorstellen, Option 1 ist so eine kalorienärmere Chili Bowl mit kalorienarmen Potato Fries. Die Option 2 ist dann so die mittlere Variante und in der Option 3 hat man dann eine sehr kaloriendichte Chili Bowl und sehr kaloriendichte Potato Fries. Es war aber immer die gleiche Menge. Das heißt, die Menge an Gewicht war immer die gleiche. Das Volumen war logischerweise nicht das gleiche, weil die erste Option hat ja einen viel geringeren Kaloriengehalt, also viel mehr Essen sozusagen. Ja, aber die Grammmenge, wie viel das Ganze wiegt, das war das Gleiche. Und das ist ein sehr, sehr cooles Experiment, weil das ist ja das, was auch viele im Alltag machen. Es werden dann irgendwelche Rezepte vorgeschlagen, ja. Keine Ahnung, mach dir irgendwie Pommes selber zu Hause, schneid Kartoffeln, pack die in den Ofen, ohne Öl, etc. So, das wäre halt diese Option 1. Oder ich mach mir halt oder hol mir frittierte Pommes, die halt ultra kaloriendicht sind. So, und die Frage ist jetzt, konsumiere ich wirklich weniger Kalorien? Und ich denke, keiner von uns wird überrascht sein, und das nehme ich schon mal vorweg, dass wir in Option 3 vermutlich mehr Kalorien konsumieren werden. Das Spannende ist aber, finde ich, eher von Option 2 auf Option 1, weil es geht ja mir hier auch darum, mal so mit diesem Stigma aufzuhören, dass man immer die Kalorien extrem nach unten pushen sollte. Ja? Und dazu kommen wir gleich. Also das war Experiment 2, wo man dieses Mittagessen hatte. Ja? Also Mittagessen war diese erste Mahlzeit. Dann haben die Probanden eine Snackbox bekommen, mit einer Ad libitum Zufuhr, also auch das Mittagessen war Ad libitum, ja, das waren große Portionen, und dann wurde einfach gesagt, esst so viel, wie ihr wollt, und dann wurde natürlich danach gemessen, hey, wie viel haben die denn gegessen? Dann gab es wieder Ad libitum, das bedeutet immer so viel, wie ihr wollt, eine Snackbox, die war in allen Optionen die gleiche, dass man auch ein bisschen was zwischendurch essen kann, und dann, das Spannende, gab es ein Abendessen, das für alle drei Optionen das gleiche war, also egal in welcher Gruppe man war, ob man jetzt die kaloriendichte Mahlzeit oder die kalorienarme Mahlzeit hatte, man hat ein gleiches Abendessen bekommen, das war einfach Pasta mit Soße und Gemüse. So, und dann war, wie gesagt, das Ziel der Forscher herauszufinden, wie viel Gramm wurden konsumiert und wie viel Kalorien wurden konsumiert. Option 1, nochmal, 1,1 Kalorien pro Gramm, Option 2, 1,7 Kalorien pro Gramm und Option 3, 3,0 Kalorien pro Gramm. Das waren die drei Versionen, ja, also einmal kalorienarm, so mittelmäßig und sehr kaloriendicht. Und dann hat man sich eben angeschaut, okay, was ist jetzt hier wirklich passiert? Und jetzt finde ich, hier wird es sehr, sehr spannend und auch ganz, ganz wichtig, entgegen dem, was ich gesagt habe oder empfohlen habe, sind hier die Ergebnisse. Und ich finde es auch dann wichtig, dass ich das so kommuniziere und nicht mir die Welt male, so wie ich sie im Endeffekt gerne hätte. Aber trotzdem unterstütze ich die Aussage, und da kommen wir am Schluss dazu, was ich gesagt habe. Denn hier kommt jetzt raus, dass umso geringer die Kaloriendichte ist, desto weniger Kalorien wird tatsächlich konsumiert. Das heißt, Option 1, da wurden 530 Kalorien konsumiert, in Option 2 850 Kalorien und in Option 3 1300 Kalorien für das Mittagessen. Ja, das heißt, wir haben auch von Option 1 auf Option 2, also dieser Sprung von sehr niedrige Kaloriendichte zu moderate Kaloriendichte, da haben wir trotzdem 300 Kalorien mehr konsumiert. Und dann haben wir nochmal den Sprung auf die letzte Variante mit 500 Kalorien mehr konsumiert. Ja, es wurden jeweils um die 480, 450, 430 Gramm, so, also in diesem 400 bis 500 Gramm Wert, wurden ungefähr gleich viel konsumiert. Aber der Kaloriengehalt war halt extrem unterschiedlich, weil logischerweise die eine Mahlzeit halt viel kaloriendichter war. Und hier ist jetzt das, was ich meine. Ich sage ja nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich glaube, dass umso weniger Volumen man konsumiert, dass es dann nicht immer weiter positiv für die Sättigung ist, weil Volumen einfach ein dominantes Signal an den Magen sendet. Die Frage ist nur, ob das so praktikabel ist, und dazu kommen wir später. Aber das sind eben wichtige Ergebnisse, die ich finde, die man hier in dieser Studie oder die man hier in dieser Studie teilen sollte und die auch ich kommunizieren sollte, auch wenn ich gegen diesen Volume-Hype bin. Es ist trotzdem meine Aufgabe, finde ich, euch diese Ergebnisse so zu kommunizieren, wie sie sind, und jetzt nicht zu sagen, okay, diese Studie lasse ich jetzt mal raus, weil die entspricht nicht dem, was ich in der Regel kommuniziere, weil es hat schon Grund, wieso ich trotz solcher Studienergebnisse das weiterhin so kommuniziere, dass ihr eben nicht das Volumen immer und immer und immer weiter runterdrücken solltet in euren Mahlzeiten, wenn ihr körperliche Ziele habt. Ja, also wenn ihr Fett verlieren wollt, wenn ihr euer Gewicht halten wollt. Ich erkläre gleich, wieso das so ist. Wir schauen uns jetzt aber noch kurz an, was mit der Snackbox war. Da hat man eben gesehen, dass die nicht wirklich unterschiedlich Kalorien konsumiert haben. Und das ist auch das Spannende. Ja, also dieses Mittagessen war im Endeffekt der kritische Punkt in dieser ganzen Sache. In der Snackbox und im Abendessen, da wurden nicht unterschiedlich Kalorien konsumiert, je nachdem, was für ein Mittagessen ich hatte. Und das ist im Endeffekt das Allerwichtigste in der Studie. Ja, weil wir haben dann eine gesamte Kalorienzufuhr über den Tag bei der Low-Calorie-Variante von 1955 Kalorien, der moderaten Variante von 2357 Kalorien und bei der High-Calorie-Variante von 2767 Kalorien. Ja, das heißt, es war nicht so ein großer Unterschied, ja, wie viele Kalorien dann folglich danach konsumiert wurden, sondern nur im insgesamten Wert. Ja, und das ist eben aufgrund von dieser ersten Mahlzeit. Und da können wir uns ja schon für die Praxis was mitnehmen, dass es definitiv Sinn macht, dass die erste Mahlzeit des Tages gut sättigend ist. Und das ist ja auch das, was ich euch immer sage, weil andere Studien das unterstützen, dass wenn die erste Mahlzeit proteinreich ist, eine gute Textur hat, viel Volumen, ja, wenn es einfach eine gute Mahlzeit ist, dann sehen wir, dass die Sättigungssignale des restlichen Tages besser reguliert sind. Und das sehen wir jetzt auch hier in dieser Studie. Ja, weil es hätte ja auch sein können, dass die Option 1 mit dieser 1,1 Kalorien pro Gramm Kaloriendichte, also extrem kaloriendichte Mahlzeit, dass die einfach mit dieser Snackbox und diesem Pasta-Abendessen, dass die das dann wieder aufholen, die Kalorien, die sie sozusagen verpasst haben, in Anführungszeichen. Ja, und das ist eben nicht das, was wir sehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil den können wir in die Praxis mitnehmen. Ja, wir haben jetzt da ein fettes Learning draus, dass wir eben eine niedrige Kaloriendichte anpeilen sollten. Wir haben jetzt zwar unterschiedliche Ergebnisse in den zwei Studien, weil die erste Studie hat uns ja so einen ganz klaren Cut-off-Point gesagt, ja, die hat uns ja gezeigt, hey, bei diesen 1,25 Kalorien pro Gramm, wenn wir uns da nochmal hinbegeben und da reinschauen, bei diesen 1,25 Kalorien pro Gramm, da ist dann Volumen das dominante Signal und dann haben wir so diesen Schwellenwert so ungefähr bei 1,75 Kalorien pro Gramm. Wir sehen hier in dieser Studie, in dieser zweiten, diesem besseren Experiment, sehen wir was anderes. Wir sehen, dass es erstens keine Kompensation der Kalorienzufuhr bei einer hohen Kaloriendichte gibt. Das ist jetzt aber nicht so ein Unterschied zur ersten Studie. Aber wir sehen, dass umso geringer die Kaloriendichte ist, desto geringer ist die Kalorienzufuhr. Das heißt, wir haben keinen so einen Cut-off-Point, wie in dieser ersten Studie behauptet. Die sind nicht komplett weit weg mit diesem Cut-off-Point. Ja, aber wir sehen ja in dieser neuen Studie, dass umso weniger Kalorien ich konsumiere, desto besser ist die Sättigung. Ja, weil in dieser ersten Studie, da wird ja damit argumentiert, dass wir diesen Cut-off-Point so zwischen 1,25 und 2,25 Kalorien haben. Und das ist ja auch ungefähr das, was wir jetzt in dieser Studie sehen. Aber wir sehen halt, dass es Stück für Stück immer besser und besser wird mit der Sättigung. Ja, und das ist natürlich was, was wir definitiv für die Praxis mitnehmen können. Aber ganz, ganz wichtig, was ich ja vorhin gesagt habe, ich gehe trotzdem nicht weg von meiner Argumentation, dass es und auch meiner Empfehlung, dass es nicht das Beste ist, die Kaloriendichte immer und immer weiter nach unten zu drücken. Weil wir müssen uns ja hinterfragen, ob das praktikabel ist. Ja, ist der Geschmack befriedigend? Ist es überhaupt sustainable, wie man heutzutage sagt? Also habe ich dadurch eine gute Adhärenz? Weil das wurde nicht in der Studie untersucht. Man hat jetzt nicht untersucht, wenn ich diese drei Varianten immer durchziehe, ist es vielleicht so, dass Option 1 irgendwann mental ausbrennt und sagt, ich habe jetzt mal Lust, was Richtiges zu essen. Und das ist eben meine Argumentation, weil andere Datenlage genau das zeigt. Weil diese Option 1 zu erreichen, wird zwangsweise immer zu einer gewissen Restriktion führen. Ja, das kann ich als Tool nutzen, und dann ist es auch extrem hilfreich, aber wenn ich das als Regel habe und wenn ich dann mir auch, wie vorhin, ja, ich gesagt habe, dass ich in dieser Outline diesen Instagram-Hype habe, dass es nur noch darum geht, irgendwelche Low-Calorie-Rezepte zu machen und die Leute euch das natürlich vorleben und ihr euch dann irgendwann so ein bisschen drauf einpendelt mental, dann kann das natürlich zu einem extrem restriktiven Essverhalten führen und dann ist diese Option 1 vielleicht gar nicht mehr die, die euch am Ende des Tages auch hier hinbringt, was wir gerade besprochen haben, dass ihr tatsächlich weniger Kalorien konsumiert als mit einer moderaten Kaloriendichte oder vielleicht sogar einer hohen Kaloriendichte. Und ich denke, dass der Sweet Spot, und das ist auch meine Erfahrung eben aus dem Coaching, dass dieser Sweet Spot irgendwo so in der Mitte liegt, ja, oder der Sweet Spot in einer Kombination von Option 1 und Option 3 liegt, ja, weil wenn ich mich ständig mit, oder wenn ich ständig Mahlzeiten esse, die eine extrem niedrige Kaloriendichte haben, dann fehlt mir eben diese Befriedigung, diese mentale. Und es wäre kein Problem in der Welt, in der wir diese Befriedigung durch Essen gar nicht um uns herum haben, ja. Und dann habe ich auch nicht diese Versuchungen, denen ich sozusagen widerstehen muss. Aber da Essen einfach immer ein Teil von unserem Leben wird, müssen wir leben oder lernen, mit dieser Option 3 zu leben, mit dieser hohen Kaloriendichte, wie wir damit umgehen. Und das Beste ist eben, das bewusst, durch bewusste Entscheidungen in unseren Alltag zu integrieren. Wir können diese Option 1 nutzen und wir sollten die auch nutzen. Und das ist für mich ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich will ja nicht der Anti-Volume-Guy sein, der euch dann was sagt, was die Datenlage nicht unterstützt, sondern ich will euch sagen, wie könnt ihr diese Datenlage so nutzen, dass wir das gesamte Bild betrachten und dass wir nicht nur isoliert jetzt auf diese Studie schauen und sagen, ja okay, man sieht ja jetzt hier ganz klar, es macht Sinn, dass wir immer niedrige Kaloriendichte haben, weil wir kommen da an das Niedrig-Kalorien-Ziel, das wir haben wollen, vielleicht für ein bestimmtes Ziel und was ja auch Sinn macht. Ich sage ja auch immer, hey, alles machen, was natürlich die Kalorienzufuhr reduziert, weil das sollte schon unser Ziel sein, aber wir sollten das bewusst machen. Und deswegen ist eben meine Empfehlung in Bezug auf dieses Volumenthema, dass ihr diese Option 1, diese Niedrigkalorienoption bewusst benutzt, dass ihr vielleicht sagt, wie jetzt in dieser Studie, hey, ich mache das nur beim Mittagessen und beim Abendessen, da esse ich jetzt irgendwie mal was anderes oder ich mache das an zwei Tagen von der Woche, dass ich irgendwie einen ganzen Tag so low calorie unterwegs bin und die anderen Tage bin ich ein bisschen entspannter. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man das integrieren kann und das ist ja das Coole an der Sache. Sucht nicht nach irgendeiner Lösung, die so ein Quick Fix ist für irgendein Problem, sondern seht es so, dass ihr ein Tool habt, jetzt damit an der Hand, das ihr selber nutzen könnt, weil euer Alltag ist einzigartig. Es gibt nicht diesen Quick Fix, weil euer Alltag ist vielleicht so anders wie der von einer anderen Person. Und deswegen kann man schwierig solche festen Regeln aufstellen für einen kompletten Tagesablauf. Ja, wie sollte man jetzt irgendwie von der Kalorienzufuhr das für jede Person machen? Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Wie ist euer Tagesablauf? Was sind eure Präferenzen? Was für einen Kalorienverbrauch habt ihr? Und. Ja, aber das ist ja das Coole an der Sache. Wenn ihr lernt, so eine Toolbox zu benutzen, dann habt ihr auch maximale Autonomie. Weil das Problem ist, selbst wenn wir solche Regeln aufstellen würden, und wir sagen, okay, das sind halt Regeln, die funktionieren, dann habt ihr trotzdem keine Kompetenz und Autonomie, weil dann könnt ihr nicht das anpassen, wenn irgendwas mal anders läuft. Aber wir brauchen diese Autonomie, wir brauchen diese Kompetenz, damit wir wirklich dieses Gefühl haben, okay, ich kann es hier mal durchatmen und endlich ankommen bei dem, was ich hier vorhabe, ja, in Bezug auf meine Fitness. Das ist so, so wichtig. Deswegen erkläre ich euch ja im Podcast hier nicht nur irgendwie, keine Ahnung, so dieses Standardzeug, die fünf besten Tipps für XY, sondern ich erkläre euch die Mechanismen dahinter. Und genauso mache ich es auch im Coaching. Nur dann funktioniert das, wenn man die Mechanismen versteht, wenn man die Tools versteht und diese Tools auch für sich selber nutzen kann. Das ist der einzige Weg. Und die wissenschaftliche Literatur zeigt das auch ganz, ganz klar, dass der einzige Weg für eine erfolgreiche Veränderung der Körperzusammensetzung eine Kombination von Wissen und Self-Monitoring ist. Ja, also Self-Monitoring, dass ich in der Lage bin, die Tools, die ich benutze, auf mich selber anzupassen. Und es soll nicht nach irgendeiner krassen Aufgabe klingen, sondern es gibt halt Systeme und die besprechen wir hier immer. Ja, für meine Coaches gibt es dann halt feste Abläufe, wie man dieses Self-Monitoring nutzt für sich. Ja, also das ist keine unmögliche Aufgabe, im Gegenteil. Es geht im Endeffekt nur darum, dass ihr diese Tools benutzt in eurem Alltag, reflektiert, ja, also schaut, was ist jetzt so passiert, dann analysiert ihr das, ja, was da passiert ist, geht nochmal tiefer rein als nur dieses Reflektieren, ich schaue in die Vergangenheit, sondern ihr analysiert es und dann optimiert ihr das. So machen wir es im Coaching. Das ist sozusagen mein geheimer Frame, ja, wie wir das machen und den verrate ich euch hier auch, weil es geht einfach darum, dass ihr versteht, wie so ein perfekter Loop funktioniert. Ihr schaut in die Vergangenheit, ihr analysiert die Vergangenheit und dann, wenn ihr die Vergangenheit analysiert habt, dann wisst ihr, was ihr optimieren könnt. Ja, und wenn ihr diesen Loop nicht durchgeht, dann wird euch immer was fehlen und das ist genau dieses Self-Monitoring. Ja, ihr solltet einfach bei solchen Themen euch auf das fokussieren und nicht auf irgendeine Regel, die euch irgendjemand auf Social Media gibt Es gibt natürlich schon Regeln, an denen wir uns orientieren können, aber die sollten nie in Stein gemeißelt sein. Und genau so ist es hier mit dem Thema Volumen. Ja? Wir ziehen jetzt nochmal kurz ein Fazit. Also die Kaloriendichte von der Mahlzeit, die hat Einfluss auf die Kalorienzufuhr. Und es ist aktuell unklar, ob hier ein Schwellenwert da ist oder eine Range. Weil das war das aus Studie 1. Es ist da so ein Schwellenwert da, ist eine Range da. Aber aktuell, so wie es aussieht, jetzt auch mit dieser zweiten Studie deutlich besser war, ist es halt so, dass umso weniger Kalorien wir konsumieren, desto besser ist die Sättigung. Aber, jetzt kommt das Spannende, es gibt auch andere Faktoren, die entscheidend sind. Und genau das machen wir jetzt, das schauen wir uns jetzt an, im Coaching Corner Segment. Welche Faktoren sind es? Und wie versprochen, wie könnt ihr diese Faktoren anwenden, sodass ihr jede Mahlzeit für maximale Sättigung manipuliert? Okay, jetzt wird's richtig spannend. Ich verspreche euch, das wird einer der wichtigsten Parts in den allen Podcast-Folgen, die ich bisher gemacht habe, für eure Fitness, für eure Erfolge, für eure Ziele, was ihr vorhabt. Weil jetzt sprechen wir wirklich mal so grob und überblickend über dieses Thema Eigenschaften einer Mahlzeit für maximale Sättigung. Und natürlich ist es umso besser, wenn ihr noch alles zwischendrin versteht, aber ich verspreche euch, dass diese Toolbox, auch dass ich das jetzt eigentlich so kostenlos rausgebe, ist schon richtig krass, aber die Toolbox wird euch wirklich helfen und das ist mir auch wichtig, dass ihr die an der Hand habt, weil das sind Sachen, die wir immer einzeln in den Podcast-Folgen besprochen haben, aber ich wollte das jetzt mal hier einmal zusammenfassen. Was ich jetzt hier vor mir habe, sind verschiedene Mahlzeiten, die ich anhand ihrer Eigenschaften beurteilt habe in Bezug auf die Sättigung. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns die einzelnen Mahlzeiten an und schauen uns dann an, wieso diese Mahlzeit eine bestimmte Sättigung erreicht. Weil eben mehr als nur Volumen eine Rolle spielt. Es gibt 5 Sachen, die extrem kritisch sind, also kritisch im positiven oder negativen Sinne, für die Sättigung. Das ist Nummer 1, harte Textur. Nummer 2, die Kaloriendichte, also das Volumen, worüber wir gerade gesprochen haben. Nummer 3, der Proteingehalt. Nummer 4, der Ballaststoffgehalt. Und Nummer 5, sensorische Eigenschaften. Und zu den sensorischen Eigenschaften, da müssen wir jetzt kurz eine kleine Sidequest machen und uns die im Detail anschauen, weil darüber haben wir fast noch nie so im Detail gesprochen. Aber die wirken sich extrem auf die Sättigung aus. Das ist Nummer 1, Geschmack. Es ist süß, salzig oder fettig. Ja, sowas kann sich auswirken. Umso süßer es ist, umso fettiger es ist. Es ist einfach ein positives Mundgefühl, das es sozusagen verursacht. Da ist ja eine ganze Wissenschaft dahinter. Ja, wie zum Beispiel ein Snickers-Riegel gestaltet ist. Da ist ja ein Gedanke dahinter, warum die Nüsse in dieser Schicht liegen und so weiter. Das ist kein Zufall, sondern da ist eine spezifische sensorische Eigenschaft, die dieser Riegel hat, damit der so extrem gut schmeckt. Textur spielt eine Rolle. Ist was knusprig oder knackig, cremig, weich, luftig und leicht. Das sind solche Eigenschaften, die eben die Sensorik im Mund beeinflussen. Aroma. Wie riecht es? Was für einen Geschmack hat es? Ja, ist es intensiv? Ist es nicht so intensiv? Ist es ein Geschmack, den ich persönlich mag, der kulturell zu mir passt sozusagen? Bin ich damit aufgewachsen? Ja, sowas spielt ja auch immer eine Rolle. Was für ein Aussehen hat es? Was für eine Farbe? Was für eine Optik? Das ist zum Beispiel mir hier in Bali aufgefallen. Das sind hier Sachen, oft in einer anderen Optik gestaltet. So, wir würden zum Beispiel hier ganz anders konsumieren, nicht so, wie sich das die Indonesier vorstellen würden. Also nicht, wir würden wahrscheinlich nicht so gut konsumieren, weil diese Farben nicht auf uns kulturell abgestimmt sind, weil die teilweise so ganz komisch sind. Also ich habe schon gesehen, so Toastbrot, das so grün eingefärbt ist, so ganz grellem Grün, das wirkt für uns wie Schimmel. Ja, und bei denen ist es halt, was das vielleicht sensorisch einfach ansprechend ist. Das heißt, hier gibt's auch Unterschiede, ja, was für Farben hat es, was für eine Optik. Mundgefühl und die Temperatur, das heißt, es ist ein angenehmes Mundgefühl. Wärme zum Beispiel ist auch immer was, was meistens positiv ist für die sensorischen Eigenschaften. Das heißt, wie hier eine Mahlzeit gestaltet ist, wirkt sich auch extrem auf den Kalorienkonsum aus. Und ich habe das hier mal in so einer Mindmap so ein bisschen verbunden, weil wir ja verschiedene Sachen haben, nach denen wir eine Mahlzeit beurteilen können, die diese 5 Eigenschaften berücksichtigen. Ja, es klingt jetzt komplizierter, als es ist. Wir haben hier 4 Sachen. Nummer 1 Essgeschwindigkeit, Nummer 2 Kaloriendichte, Nummer 3 Genießbarkeit und Nummer 4 Protein- und Ballaststoffgehalt. Danach beurteilen wir eine Mahlzeit, ob die jetzt sättigend ist oder nicht. Das können wir als Frame nutzen. Und jetzt habe ich natürlich in dieser Mindmap mal verbunden, wohin zum Beispiel harte Textur fließt, weil harte Textur wirkt sich nicht nur auf das Erste aus, auf die Essgeschwindigkeit, sondern auch auf die Genießbarkeit. Ja? Kaloriendichte, Volumen, das wirkt sich auf die Essgeschwindigkeit aus und auf die Kaloriendichte per se. Dann haben wir den Proteingehalt, der wirkt sich logischerweise auf Protein- und Ballaststoffgehalt aus. Ballaststoffgehalt, auf was wirkt sich das aus? Auf Essgeschwindigkeit und auf Protein- und Ballaststoffgehalt. Und dann haben wir noch die sensorischen Eigenschaften, die wirken sich auf die Essgeschwindigkeit und die Genießbarkeit aus. Weil was wir jetzt machen ist, wir nutzen diese 5 Eigenschaften und betrachten nicht eine Mahlzeit nach diesen 5 Eigenschaften, das könnten wir auch machen, sondern wir betrachten die nach den Faktoren, die extrem auswirkend sind für Sättigung. Das heißt, wir machen nochmal so ein bisschen eine übergreifendere Betrachtung. Wir schauen uns an die Essgeschwindigkeit, wie gesagt, die Kaloriendichte, die Genießbarkeit und den Protein- und Ballaststoffgehalt. Weil das ist das, was die Sättigung beeinflusst. Und ich sage euch ja immer, hey, harte Textur ist wichtig für die Sättigung. Aber die harte Textur ist nur deshalb wichtig, weil sie die Genießbarkeit beeinflusst und die Essgeschwindigkeit. Weil wenn was eine harte Textur hat, dann esse ich es langsamer. Die harte Textur ist nicht der Grund, sondern die Essgeschwindigkeit. Und wenn ich auch viel Volumen habe, also eine niedrige Kaloriendichte, dann beeinflusse ich meine Essgeschwindigkeit auch im positiven Sinn. Das heißt, wenn eine Mahlzeit vielleicht keine harte Textur hat, aber ein hohes Volumen, also eine niedrige Kaloriendichte, dann habe ich ja auch eine niedrige Essgeschwindigkeit. Deswegen habe ich das anders unterteilt. Weil wir schauen uns das jetzt gleich an und wir werden Mahlzeiten haben, die keine harte Textur haben, aber dafür trotzdem eine niedrige Essgeschwindigkeit. Und ich hoffe, jetzt versteht ihr, warum wir diese Unterscheidung machen von Lebensmitteleigenschaften und dann Faktoren, die die Sättigung beeinflussen. Ja, weil das hier einfach ein Unterschied ist, weil ich 2 Sachen habe, die sich auf eine Sache auswirken. Also Essgeschwindigkeit wird eben nicht nur durch Textur beeinflusst, sondern durch zum Beispiel auch den Ballaststoffgehalt. Ja, oder eben der dann auch logischerweise das Volumen beeinflusst und das Volumen auch generell an sich. Unser Ziel sollte erstmal folgendes sein, wenn wir maximale Sättigung erreichen wollen. Wir wollen eine Mahlzeit mit einer niedrigen Essgeschwindigkeit, mit einer niedrigen Kaloriendichte, mit einer niedrigen Genießbarkeit und mit einem hohen Protein- und Ballaststoffgehalt. Das ist unser Ziel. Ja, und jetzt ganz, ganz wichtig wieder, das ist unser Ziel, aber nicht jede Mahlzeit muss genau so aufgebaut sein. Und das ist jetzt das, was ich mir mit euch mal in der Praxis für einzelne Mahlzeiten anschauen will. Wir haben jetzt hier 5 Mahlzeiten und die gehen wir jetzt Stück für Stück durch und ich erkläre euch, wie ich die Mahlzeiten ranken würde und dann versteht ihr auch mehr dieses Zusammenspiel von eine Sache ist optimal, die andere ist nicht optimal, aber trotzdem ist es gut für die Sättigung. Okay? Also, Nummer 1 ist eine Smoothie Bowl mit Chia-Pudding, Goji-Beeren, Kernen und Nüssen, Obst und Beeren. So, und das würde ich jetzt folgendermaßen einstufen. Die Essgeschwindigkeit, die ist relativ niedrig. Die habe ich jetzt so auf die vorvorletzte Stufe bei niedrig getan. Also, ich habe hier so eine Skala gemacht mit 10 Punkten und das hat jetzt bei niedrig den 3. Punkt. Ja, also würde ich als sehr niedrig einstufen, die Essgeschwindigkeit, also nicht extrem niedrig, aber schon sehr niedrig, die Essgeschwindigkeit. Die Kaloriendichte, die hat bei mir auch so einen mittleren Smiley bekommen, die ist eher so im mittleren Segment. Ja, weil ich habe halt Nüsse drin, ich habe Chia-Pudding drin, das heißt, die Kaloriendichte ist jetzt nicht so gut. Ja, also die ist schon ein bisschen höher. Die Genießbarkeit habe ich auch so mittelmäßig eingestuft, bisschen höher, also auch mit so einem mittleren Smiley, weil es halt schon sehr, sehr lecker ist und das wirkt sich halt nicht so gut aus auf die Sättigung. Der Protein- und Ballaststoffgehalt, den habe ich relativ hoch eingestuft, auch wenn der Proteingehalt niedrig ist, ist der Ballaststoffgehalt extrem hoch durch den Chia-Pudding, die Goji-Beeren, die Kerne und Nüsse, Obst und Beeren, das ist eine richtige Ballaststoffbombe. Das heißt, ich habe jetzt hier 2 Sachen, Kaloriendichte und Genießbarkeit, die so im Okay-Segment sind, aber dafür Protein- und Ballaststoffgehalt und Essgeschwindigkeit, die im guten Bereich sind. Das heißt, das Ganze bekommt von mir ein Ranking mit 4 von 5 Sternen. Weil ich zwar nicht alles optimal habe, also es ist sehr lecker und die Kaloriendichte ist auch ein bisschen höher, aber ich habe dafür eine sehr, sehr langsame Essgeschwindigkeit und auch einen super Ballaststoffgehalt. Und genau das meine ich. Wir können Mahlzeiten nicht nur an der Kaloriendichte beurteilen. Ja, wir können jetzt nicht nur sagen, oh, die hat jetzt nicht so viel Volumen, also ist das nicht sättigend oder die ist zu lecker, ja, also ist nicht sättigend. Nein, wir müssen einfach mehrere Faktoren berücksichtigen. Wir müssen uns aber auch im Klaren sein, dass jeder Faktor Auswirkungen hat. Das heißt, wenn diese Smoothie Bowl jetzt nicht so lecker wäre, wenn die Genießbarkeit weiter unten wäre, dann wäre die nochmal sättigender, dann würde die vielleicht sogar 5 Sterne bekommen. Ja, und wenn ich vielleicht den Kaloriengehalt nochmal drücken würde und ich lasse irgendwie was von dem Chia-Pudding weg oder von den Kernnüssen und tu dafür nochmal mehr Obst rein, dann wäre das vielleicht was, wo ich wirklich sag 5 Sterne, aber darum geht's nicht. Es muss nicht jede Mahlzeit 5 von 5 sein in Bezug auf die Sättigung. Wir gehen jetzt noch die anderen Beispiele durch. Huhn mit Kohl habe ich jetzt hier noch so ein Bild noch da reingepackt. Ist einfach Hühnerbrust und Schenkel, Kohl, so eine Jam, also so eine Marmelade und ziemlich viel Olivenöl. Das sieht man auch hier auf dem Teller. So. Essgeschwindigkeit würde ich sagen auch relativ niedrig. Dadurch, dass halt einfach Protein ist und Huhn und Kohl, sowas isst sich einfach langsamer, das hat eine härtere Textur. Die Kaloriendichte ist ziemlich hoch, habe ich sogar ein Smiley so mit Mundwinkel nach unten gemacht, einfach weil sehr, sehr viel Olivenöl da drin war. Ja, und auch durch die Jam ist halt relativ viel Marmelade drin gewesen. Und dann hat es halt auch relativ viel Kalorien. Die Genießbarkeit ist auch extrem hoch, also auch so ein bisschen Smiley nach unten. Der Protein- und Ballaststoffgehalt, der ist aber auch sehr, sehr hoch, weil einfach sehr, sehr viel Protein und durch den Kohl auch nochmal ein bisschen Ballaststoffe. Das heißt, im Gesamten kriegt das Ding von mir wieder 4 von 5 Sternen, ja? Weil ich einfach 2 negative Faktoren wieder habe, also Kaloriendichte und Genießbarkeit ist wieder ein bisschen zu hoch, ja? Aber dafür ist die Essgeschwindigkeit tief und der Protein- und Ballaststoffgehalt, der ist sehr, sehr hoch, ja? Weil einfach extrem viel Protein jetzt in dieser Mahlzeit drin war. Nächste Mahlzeit, Porridge mit 2 Eiern. Das ist im Endeffekt ein Porridge, da ist noch Schokosauce drauf, Erdnussbutter, Mandeln, Sour Cream, Marmelade und Eier. So. Und da hätte ich die Essgeschwindigkeit jetzt so mittelmäßig eingestuft, ja, weil das ist schon leicht, dass man das relativ schnell isst. Die Kaloriendichte ist auch ein bisschen höher, die Genießbarkeit ist extrem hoch und der Protein- und Ballaststoffgehalt, der ist auch auf einem höheren Niveau. Ja, aber es ist hier nichts wirklich extrem hoch und ich habe halt auch 3 Sachen, die so, also 2 Sachen, die mittelmäßig sind, Essgeschwindigkeit und Kaloriendichte, so, okay, und die Genießbarkeit ist halt sehr, sehr hoch und ich habe nur eine Sache, die positiv ist, also der Protein- und Ballaststoffgehalt und deswegen nur 3 Sterne, so. Und das ist jetzt eben auch so ein Beispiel, wo ich eine Mahlzeit habe, die vielleicht erstmal so auf den ersten Blick, ja, ist ein Porridge und so, klar, halt Schokosauce und Erdnussbutter muss man ja auch berücksichtigen, aber wo man vielleicht ein bisschen besser einstufen würde, aber dadurch, dass die Genießbarkeit halt so hoch ist und auch die Essgeschwindigkeit eigentlich schon relativ schnell ist, weil die Textur nicht wirklich hart genug ist und das Volumen auch nicht hoch genug ist, um die Essgeschwindigkeit zu drücken, kriegt es dann halt auf der Sättigungsskala in Anführungszeichen nur 3 Sterne. Als vorletztes habe ich hier Spaghetti mit Polpette, also mit so Meatballs, Spaghetti, Tomatensauce, Parmesan und diese Meatballs. Essgeschwindigkeit ist auch relativ hoch, so Pasta kann man einfach schnell essen. Die Kaloriendichte ist auch relativ hoch, die Genießbarkeit ist sehr, sehr hoch und der Protein- und Ballaststoffgehalt, der ist so in der Mitte, weil ein bisschen Protein hat schon durch die Polpette und durch die Pasta, aber auch nicht wirklich hoch. Das heißt, hier haben wir eigentlich nichts, was wirklich positiv ist. Wir haben 3 Sachen, die relativ schlecht sind für die Sättigung und eine, die so mittelmäßig ist. Also Protein, würde ich schon sagen, kann man so mittelmäßig einstufen. Also im Insgesamten kriegt das nur 2 Sterne. Das ist so eine typische Mahlzeit, die einfach nicht wirklich gut ist für die Sättigung. Und das letzte, Huhn mit Gemüse, so ein Klassiker. Huhn und Gemüse ist da drin, also nicht mehr. Essgeschwindigkeit ist sehr, sehr niedrig, weil Huhn hat eine harte Textur, das Gemüse hat eine harte Textur, ist beides voluminös. Die Kaloriendichte ist sehr niedrig, weil das ist jetzt hier in dem Beispiel auch noch ohne Öl so. Die Genießbarkeit ist auch relativ niedrig, ja, also auch was Positives für die Sättigung. Und der Protein- und Ballaststoffgehalt, der ist extrem hoch, weil Gemüse hat viele Ballaststoffe, das Huhn hat viel Protein. Und das kriegt von mir 5 Sterne. Ja, das wäre so eine typische langweilige Low-Calorie-Mahlzeit. Also hier habt ihr jetzt gesehen, wie man so Mahlzeiten ganz easy beurteilen kann, indem man sich eben die Essgeschwindigkeit, die Kaloriendichte, die Genießbarkeit und den Protein- und Ballaststoffgehalt anschaut. Und das Coole ist, wenn ihr das immer und immer öfter macht, dann kriegt ihr ein besseres Gefühl dafür und dann lernt ihr irgendwann eben, wie ich ja gesagt habe, jede Mahlzeit für maximale Sättigung zu manipulieren. Weil wie ich im ersten Beispiel bei der Smoothie Bowl gesagt habe, wir hätten die ja verändern können. Oder das Porridge, wenn wir uns das mal anschauen, was ich ja nur mit 3 Sternen gerankt habe, weil eben die Genießbarkeit zu hoch war, die Kaloriendichte ein bisschen so mittelmäßig, ja, also auch zu hoch war, die Essgeschwindigkeit auch so okay war. Was könnten wir da jetzt machen, wenn wir die Essgeschwindigkeit nach oben bringen wollen bei diesem Porridge? Es hatte Porridge, Schokosauce, Erdnussbutter, Mandeln, Sour Cream, Marmelade und 2 Poached Eggs so an der Seite. So, was könnte ich da jetzt machen? Ich könnte halt schauen, wie kriege ich in das irgendwie eine härtere Textur rein? Vielleicht ein paar Erdbeeren oder irgendwie ein anderes Obst, was ein bisschen härter ist. Und dadurch habe ich auch gleichzeitig nochmal ein bisschen Volumen, wodurch ich die Essgeschwindigkeit wahrscheinlich ein bisschen nach unten kriege. Dadurch geht auch die Kaloriendichte runter, weil ich vielleicht sage, dann kann ich irgendwas anderes weglassen, die Schokosauce oder die Erdnussbutter. Das heißt, ich kann dann diese Mahlzeit manipulieren. Die Frage ist, muss ich das immer machen? Ja, und genau darum geht es. Ihr solltet eben nicht diesen Weg gehen und diese Toolbox so nutzen, dass ihr von Montag bis Samstag das durchzieht und irgendwie hier Huhn mit Gemüse esst und dann landet ihr am Sonntag bei so einem typischen Cheat Day, weil ihr diese krasse Restriktion hattet. Ja, ihr landet bei so einer Alles-oder-Nichts-Einstellung. Ihr solltet es anders nutzen. Ihr solltet bewusste Entscheidungen treffen. Autonom. Ich habe das hier jetzt mal S+S-Taktik genannt. Sättigung plus Satisfaction. Ihr braucht immer auch diese Satisfaction. Ihr braucht auch mal dieses Gefühl, dass ihr was gegessen habt, was euch befriedigt. Und das braucht ihr regelmäßig. Und jetzt habe ich hier in diesem Beispiel es einfach mal so gemacht. Montag Huhn mit Gemüse. Dienstag ist es so eine diese Smoothie Bowl, dann ist Mittwoch wieder Huhn mit Gemüse, Donnerstag sind es die Spaghetti mit dem Polpette, Freitag ist wieder Huhn mit Gemüse, Samstag ist es das Porridge, Sonntag ist es das Chicken. Und das sind jetzt natürlich nur einzelne Mahlzeiten, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, das ist immer mein Mittagessen, so, da variiert ihr einfach mal ein bisschen durch und dann schaut ihr, wie oft muss ich persönlich für mich, damit ich meine Sättigung mit meiner aktuellen Strategie, mit meinem aktuellen Ziel im Griff habe, wie oft muss ich da eben diese Huhn mit Gemüse-Variante, diese 5-Sterne-Sättigung benutzen? Ja, und wie oft kann ich die anderen Sachen benutzen? Da gibt es halt hier auch ganz, ganz wichtig, kein richtig oder falsch, weil wenn wir uns das jetzt anschauen, ich weiß nicht, was ist gerade dein Ziel? Willst du gerade Fett verlieren? Gehst du ins Defizit? Was ist deine generelle Ausgangslage? Was bist du für ein Mensch? Hast du eher tendenziell ein bisschen mehr Hunger, tendenziell ein bisschen weniger Hunger? Wie viel Aktivität hast du? Und. Ihr wisst ja, dass so viele Sachen unseren Stoffwechsel, unsere Sättigung beeinflussen. Und genau darum geht es ja bei dieser Toolbox, dass wir lernen, das Ganze für uns selber zu nutzen. In Bezug auf unsere aktuelle Situation, unsere aktuellen eigenen genetischen Gegebenheiten, in Bezug auf unser Lebensumfeld, unseren Alltag und so weiter. Wir können nicht diese typischen Instagram-Empfehlungen machen, jeden Tag High-Volume essen und so. Ich finde, das bringt halt niemandem was. Ja? Und ihr lauft nur in ein schlechtes Verhalten rein. Das ist das, was ich meine. Montag bis Samstag, wenn ihr das durchzieht, ihr werdet irgendwann am Sonntag oder wenn es auch später ist, in diese Situation reinkommen, alles oder nichts. Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja bewusste Entscheidungen treffen. Ihr wollt kein Auf und Ab. Ihr wollt ja dieses Gefühl, dass ihr endlich ankommt und es funktioniert nur, wenn ihr bewusste Entscheidungen trefft. Und deswegen erkläre ich euch auch immer diesen Mechanismus hinter allem, damit ihr versteht, okay, bei Sättigung, da habe ich eben die Essgeschwindigkeit, die spielt eine Rolle. Ich habe die Kaloriendichte, ich habe die Genießbarkeit, ich habe den Protein- und Ballaststoffgehalt. Und selbst das kann ich nochmal unterteilen in harte Textur, Kaloriendichte, Proteingehalt, Ballaststoffgehalt, sensorische Eigenschaften. Das heißt, ich habe hier mehrere Faktoren, die ich selber benutzen kann. Und wenn ich dann mir was zu essen mache, dann muss ich nicht immer sagen, boah, Essgeschwindigkeit muss auf niedrig sein. Also es muss jetzt irgendwie extrem viel Volumen und eine harte Textur haben. So, ich kann das mixen. Ich kann mal was machen, wie wir es halt in diesen Beispielen hatten. Zum Beispiel die Smoothie Bowl, wo ich sage, hey, die Essgeschwindigkeit ist niedrig, aber dafür ist die Genießbarkeit schon so ein bisschen höher. Ja, also ich kann das ja kombinieren und mir so die Mahlzeiten zusammenstellen. Und genau darum geht's ja, wenn ich sage, ich manipuliere die Mahlzeiten für maximale Sättigung, dass ich die Manipulation mache und nicht, dass die Mahlzeit mich manipuliert in Bezug auf meine Wahrnehmung, was ich jetzt essen darf. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und damit will ich jetzt auch die Folge abschließen, ja, dass ihr hoffentlich verstanden habt, dass Volumen, und ich denke, das habt ihr, dass Volumen ein wichtiger Faktor ist, wie wir es ja in diesen zwei Studien gesehen haben, und auch ganz, ganz wichtig, dass umso weniger Volumen eine Mahlzeit hat, desto besser ist es für die Sättigung. Ja, um nochmal zurückzugehen, wir hatten mit dieser Kaloriendichte von 1,1 Kalorien pro Gramm die beste Sättigung, wenn das unser Mittagessen war. Das heißt, die Mahlzeiten danach haben wir nicht irgendwie die Kalorien kompensiert. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das nennt sich Passive Overconsumption. Ja, das heißt, dass ich eben nicht diese Kompensation auch habe von Kalorien, sondern dass ich tatsächlich mehr Kalorien konsumiere, wenn ich eine kaloriendichtere Version habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das hier rausnehmen, dass Volumen ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Wahrscheinlich sogar der wichtigste für die Sättigung. Und da gehe ich voll mit. Ich bin ja eigentlich ein Riesenfreund von Volumen. Ich versuche das ja auch in meinem Alltag immer einzugliedern. Aber ich sehe das halt nicht als einzigen Faktor. Ich kann auch andere Sachen manipulieren, um meine Sättigung zu beeinflussen. Weil nur weil das der wichtigste Faktor ist, heißt es nicht, dass es der einzige ist. Und das ist eben das, was zu einer Restriktion führt. Wenn ich denke, jede Mahlzeit muss extrem voluminös sein, alles muss extrem gestreckt werden, sonst werde ich nicht mehr satt. Und davor möchte ich euch bewahren, dass ihr eben diesen Weg geht, weil zwangsläufig landet ihr mit diesem Weg in der Restriktion und ihr landet in diesem Szenario, in diesem Alles oder Nichts und ihr landet in einem schlechten Essverhalten und ihr werdet damit nicht langfristig eure Ziele erreichen. Ihr könnt vielleicht mal für ein Jahr sogar das durchziehen, aber ich verspreche euch, ihr werdet damit nicht langfristig einen guten Weg finden mit einer hohen Lebensqualität, mit dem Körper, den ihr haben wollt, mit einem Essverhalten, das ihr haben wollt. Ihr werdet das nicht hinbekommen. Ihr müsst lernen, diese Sachen selber zu steuern und genau das habt ihr jetzt hier in der Folge gelernt. Dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge gern, besonders mit den Leuten, bei denen ihr vielleicht wisst, dass die auch so auf Volumen fokussiert sind oder dass die Sättigung nicht verstehen. Ich denke, das ist wirklich so ein Guide, der ganz, ganz vielen hilft. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.